NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Er hat ihn also nicht bekommen, den Friedensnobelpreis, der Papst. Vielleicht wurde auch manch ein Stoßgebet erhört. So kann sich Franziskus ganz dem Frieden in der eigenen Familie widmen, gilt doch die derzeitige Weltbischofssynode in Rom als eine Art Familientreffen der Oberhirten. Und Streit kommt bekanntlich in den besten Familien vor. Erst recht, wenn Konservative und Reformwillige um den Kurs der katholischen Kirche in Familienfragen ringen. Nach der ersten Woche der Beratungen scheint klar, eine Einigung um jeden Preis wird schwer zu erzielen sein, genauso wenig wie ein Vertagen der Probleme um des lieben Friedens willen die Kirche voranbringen dürfte. Alles hat eben seinen Preis, wenn die Wirklichkeit wichtiger ist als die Idee und die Kirche ein Feldlazarett sein soll. Zum franziskanischen Trost sei aber angemerkt, um Wunden zu heilen, muss man nicht unbedingt ein Friedensnobelpreisträger sein. Und damit willkommen zu Blickpunkt Diesseits. Am Mikrofon begrüßt Sie Florian Breitmeier mit der Themenübersicht. Gewalt in Flüchtlingsunterkünften. Welche Rolle spielt die Religion? Zu Hause im Niemandsland. Ein deutscher Pater zwischen Israel und Palästina. Und Madonna in Hannover. Ausstellung im Landesmuseum zeigt Gottesmutter, Frau, Kultfigur. Rund 500 Straftaten gegen Asylbewerber und Flüchtlingsunterkünfte habe es in Deutschland in diesem Jahr bereits gegeben, teilte der Bundesinnenminister vorgestern mit. Körperverletzungen, Brandanschläge, Schmierereien. Sorgen bereitet Thomas de Maizière zudem eine aggressive Sprache gegen Flüchtlinge, nicht zuletzt im Internet. In entsprechenden Foren wird besonders dann gegen Flüchtlinge gehetzt, wenn sich Gewaltausbrüche in den Flüchtlingsunterkünften ereignen. Nicht selten wird das als vermeintlicher Beleg dafür gesehen, dass die Flüchtlinge eben die Konflikte ihrer Heimat nach Deutschland bringen, beziehungsweise dass Islamisten ihren Hass auf andere Religionen auch in Deutschland gewaltsam ausleben. Oft wird in diesem Zusammenhang auf einen Vorfall im thüringischen Suhl verwiesen. In der dortigen Flüchtlingsunterkunft eskalierte ein Streit, nachdem ein konvertierter Christ aus Afghanistan einen Koran zerrissen und die Papierfetzen weggeworfen hatte. Aufgebrachte Muslime griffen den Mann daraufhin an. Seitdem wird des Öfteren die Forderung erhoben, man solle Flüchtlinge in den Unterkünften nach Religionen trennen, um eben Konflikte zu vermeiden. Aber hilft das? Und ist Gewalt vor allem religiös motiviert? Michael Hollenbach hat sich in norddeutschen Flüchtlingsunterkünften umgehört.
Hallo! Hallo! Hallo. Oh, be careful!
Antje Heilmann von den Johannitern kümmert sich im Camp Oerbke in der Lüneburger Heide um rund 1200 Flüchtlinge. Vor 4 Wochen entstand die Notunterkunft quasi über Nacht auf dem Gelände einer ehemaligen britischen Kaserne.
Wir versuchen hier ein friedliches Miteinander auch der Religionen hinzubekommen. Das sieht eben so aus, dass die Muslime ja freitags traditionell beten. Das tun sie auch hier auf dem Platz. Dann werden eben die Teppiche ausgerollt, dann wird gebetet, dann räumen sie die wieder weg.
Und die Christen haben die Möglichkeit, sonntags im Gemeinschaftsraum ihren Gottesdienst zu feiern.
Wir haben noch keinerlei Schwierigkeiten damit gehabt, dass die verschiedenen Religionen untereinander hier in Streit geraten sind. Das hatten wir bislang nicht.
Sagt die 35-jährige Johanniterin. Dagegen warnt der Zentralrat der orientalischen Christen in Deutschland vor Angriffen in Flüchtlingsheimen durch Muslime. Vor allem konvertierte Christen aus Ländern wie Afghanistan, dem Iran oder Irak seien Mobbing und Übergriffen durch Muslime ausgesetzt. Deshalb sei es hilfreich, Flüchtlinge nach Religion zu trennen.
Ich glaube, dass das nicht produktiv wäre, weil man damit dann dieses Thema ja eher noch stärken würde. Und das gibt möglicherweise eine Spirale, die dem eigentlichen Thema gar nicht angemessen ist.
Meint dagegen Horst Gorski, Vizepräsident im Kirchenamt der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Thomas Heek sieht es ähnlich. Er arbeitet in der Caritas-Stelle im Grenzdurchgangslager Friedland. Dort war es am Montag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen, nachdem ein Iraker eine verheiratete Afghanin auf die Wange geküsst hatte.
Zu ernsthaften Konflikten kommt es natürlich erst seit die Gemeinschaftsunterkünfte in Deutschland, in dem erheblich Maße überbelegt sind. So dass ich sagen würde, dass die Zugehörigkeit zu Religionen auf keinen Fall der Auslöser von Konflikten ist, sondern bestenfalls die Sollbruchstelle.
Im südniedersächsischen Aufnahmelager Friedland sind die Verhältnisse so beengt, dass Menschen auf den Fluren schlafen müssen. Die Atmosphäre des überfüllten Lagers führe zu einem höheren Aggressionspotenzial, sagt Thomas Heek.
Das heißt, die Lösung ist aus meiner Sicht auch nicht dort zu suchen, dass man ganze Einrichtungen nach Religions- oder Zugehörigkeit oder Herkunftslandzugehörigkeit trennt, sondern dass man die Kapazitäten von Aufnahmeeinrichtungen verbessert.
Und auch in dem Flüchtlingscamp Örbke, das nicht überfüllt ist, gibt es Konflikte, berichtet der Walsroder Superintendent Ottomar Fricke, der regelmäßig die Flüchtlinge besucht.
Die Informationen fließen spärlich. Sie wissen gar nicht, was mit ihnen hier passiert. Also diese große Unsicherheit. Und der zweite Faktor ist, sie haben keine Chance, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und ihrem Leben Sinn zu geben. Und das führt auch zu einer großen Unzufriedenheit.
Doch eine Trennung nach Religion hält der evangelische Theologe für kontraproduktiv.
Wann wollen wir denn mit der Arbeit beginnen, mit der Bildungsarbeit, dem Einüben von Toleranz, wenn wir es nicht hier machen?
Und der EKD-Theologe Horst Gorski ergänzt:
Auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland gilt das Recht, gilt das Grundgesetz, gelten die Gesetze. So, und daran müssen sich alle halten, selbstverständlich. Und dazu gehört natürlich, dass man Menschen anderen Glaubens respektiert und dass keine Gewalt angewandt wird.
Antonius Liedhegener lehrt Politik und Religion an der Universität Luzern. Er sieht in der aktuellen Ausgabe von Christ und Welt die besondere Bedeutung der Religion nicht so sehr in deren Konfliktpotenzial. Er fragt vielmehr nach identitätsstiftenden Faktoren.
Wird das eigene religiöse Bekenntnis oder die Mitgliedschaft in einer religiösen Gemeinschaft dazu führen, dass die Zugewanderten Selbstwertgefühl und inneren Halt finden, um den großen Schritt in eine demokratische Gesellschaft und die deutsche Variante des Lebens und Lebenlassens zu bestehen, um sich hier orientieren und einbringen zu können? Oder wird die eigene religiöse Identität zu einer Art emotionalem und kognitivem Gefängnis, das nur noch den Weg in die Isolation und Abschottung von der als böse und moralisch schlecht verdammten westlichen Zivilisation zulässt?
Von der Antwort auf diese Fragen hängen nicht nur die Zukunftschancen der einzelnen Migranten ab, sondern auch die Entwicklung der Gesellschaft insgesamt. Dass Deutschland sich verändern wird, wenn innerhalb einer relativ kurzen Zeit mehr als 1 Million vor allem muslimische Flüchtlinge nach Deutschland kommen, ist für Horst Gorski keine Frage. Eine besondere Herausforderung: Viele der Migranten vertreten zum Beispiel in Fragen der Gleichberechtigung oder der Homosexualität sehr konservative Positionen. Dem müsse man sich stellen.
Wir müssen dafür sorgen, dass es keine Rückschritte im rechtlichen Sinne gibt. Also dass Standards, die wir uns erarbeitet haben und die errungen worden sind, dass die gehalten werden, dass diese Standards verteidigt werden müssen und dass man im Dialog immer wieder Überzeugungsarbeit leisten muss. Das kennen wir ja aber innerhalb der bisherigen deutschen Bevölkerung auch und auch wir innerhalb der christlichen Kirchen, wo ja keineswegs alle Christinnen und Christen einer Meinung sind.
Und Horst Gorski verweist darauf, dass Einwanderung und Integration ja immer wieder auch sehr Positives hervorbringe.
Ich finde ein wunderschönes Beispiel dafür, dass Kultur ja nie etwas Monolithisches ist, was sich immer nur aus sich selber erneuert, ist die Herkunft der deutschen Marschmusik. Die stammt aus der türkischen Janitscharenmusik und wird heute als etwas Urdeutsches angesehen. Also so war die Entwicklung der Kultur immer und so wird sie auch weitergehen. Das führt immer durch Phasen, die nicht einfach sind. Ich finde, das muss man sich auch immer vor Augen halten, aber das ist zu bewältigen.
Ein Beitrag von Michael Hollenbach. Und nun zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Der afrikanische Erzbischof Gabriel Charles Palmer Buckle hat die Behauptung zurückgewiesen, afrikanische Bischöfe würden bei der Bischofssynode im Vatikan Reformen blockieren. Die Bischöfe aus Afrika seien nicht in Rom, um zu blockieren, sondern um Werte zum größeren Nutzen der Kirche einzubringen, sagte der Erzbischof von Ghanas Hauptstadt Accra. Im Vorfeld der Familiensynode hatte es Diskussionen um ein afrikanisches Thesenpapier gegeben. Darin wird unter anderem der Vorwurf laut, der Westen zerstöre mit seinen individualistischen Lebensweisen die afrikanischen Familien. Der katholische Theologe David Berger hält Veränderungen der kirchlichen Position zur Homosexualität derzeit für ausgeschlossen. Würden die Bischofssynode oder der Papst tatsächlich das Unmögliche beschließen, wäre eine Kirchenspaltung die Folge, sagte Berger. Er warnte vor einer zusätzlichen Verhärtung bei Gegnern einer Liberalisierung, nachdem sich unmittelbar vor Beginn der Synode der polnische Vatikanprälat Krzysztof Charamsa als homosexuell geoutet hatte. Berger hatte vor 5 Jahren ebenfalls seine Homosexualität öffentlich gemacht. Daraufhin schloss ihn die päpstliche Akademie des heiligen Thomas von Aquin im Vatikan aus. Das katholische Hilfswerk Miserior hat sich hinter die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel gestellt. Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen gäbe es zwar nicht wenige, die dies allmählich als unerträgliche Zumutung verstünden und Katastrophenszenarien am Horizont sähen, erklärte Miserior-Geschäftsführer Martin Bröckelmann-Simon. Deutschland müsse aber begreifen, dass es nun in der Wirklichkeit der Folgen von Flucht, Vertreibung und Not angekommen ist. Dagegen forderte der evangelische Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes seine Kirche auf, auch über Grenzen bei der Zahl der Flüchtlinge in Deutschland zu diskutieren. Man dürfe das Reden über die Probleme der Zuwanderung nicht nur den Populisten überlassen, sagte der Leiter des Diakonischen Werkes in Hannover. Er warnte auch davor, Asylbewerbern ohne Chancen auf Anerkennung falsche Hoffnungen zu machen. Sie sollten nicht auf Gemeinden und Städte verteilt werden, sondern in anderen Unterkünften bleiben. Papst Franziskus hat die internationale Gemeinschaft zu einer diplomatischen Lösung des Syrien-Konflikts aufgerufen. Er sei schmerzlich betroffen und verfolge mit tiefer Sorge, was in Syrien, im Irak, in Jerusalem und in Jordanien vorfalle, sagte Franziskus in Rom. Ohne direkt auf die russischen oder US-amerikanischen Luftangriffe in Syrien einzugehen, forderte der Papst, die Mittel der Diplomatie und des Völkerrechts anzuwenden. Franziskus äußerte sich beim Morgengebet in der Vatikanischen Synodenaula besorgt über eine Eskalation der Gewalt im Nahen Osten. Sie treffe auch unschuldige Zivilisten und leiste einer humanitären Krise von enormem Ausmaß weiter Vorschub. Der Münsteraner Islamwissenschaftler Muhannad Khorshid ruft die Muslime in Deutschland zu mehr Offenheit auf. Er werde immer wieder konfrontiert mit muslimischen Aussagen, die sehr schnell in ein verschwörungstheoretisches Konstrukt verfielen, sagte Khorshid. In einem solchen Denken sei der böse Westen an allem schuld. Die Folge eines Opferdiskurses unter Muslimen sei es, dass beispielsweise ein islamischer Religionsunterricht an deutschen Schulen oder das Fach islamische Theologie an Universitäten pauschal abgelehnt werde, weil es westlich sei. Toleranz sei allerdings nicht nur von Muslimen gefordert, sondern von der gesamten Gesellschaft. Soeben ist das neue Buch von Muhannad Khorshid erschienen. Es trägt den Titel »Gott glaubt an den Menschen« mit dem Islam zu einem neuen Humanismus.
Soweit die Meldungen. Die Gewalt eskaliert derzeit wieder an vielen Orten in Israel und in den Palästinensergebieten. Blut fließt auf beiden Seiten und ein Ende des Schreckens in der konfliktträchtigen Region scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Wieder einmal möchte man fast schon resignierend hinzufügen. Jemand, der die Hoffnung aber nicht aufgeben möchte, ist ein deutscher Mönch, der zwischen den Konfliktparteien lebt, in einer Benediktinerabtei in Jerusalem. Zu Hause im Niemandsland, mein Leben im Kloster zwischen Israel und Palästina, so heißt das neue Buch von Pater Nikodemus Schnabel. Es erscheint in einer aufregenden Zeit. Jan Ehlert hat das Buch gelesen und Pater Nikodemus getroffen.
Wenn man im 21. Jahrhundert so verrückt ist, Mönch zu werden, dann kann man es auch gleich in Jerusalem tun. Das sagt der 36-jährige Benediktinermönch Pater Nikodemus. Und genau diesen verrückten Schritt hat er getan. Seit 12 Jahren lebt er in Jerusalem, in der Domitio-Abtei auf dem Zionsberg. Ein Ort, der weder zu Israel noch zu den palästinensischen Autonomiegebieten gehört.
Das Heilige Land ist noch viel komplizierter, als man denkt. Wenn wir immer wieder von der Zwei-Staaten-Lösung hören, ist die Grundlage immer die Waffenstillstandslinie nach dem 48er-Krieg beziehungsweise die 67er-Grenzen, also der Zustand vor 1967. Und weil diese Waffenstillstandslinien eben genau zeigen, wie weit die israelische Armee vorgerückt ist, wie weit die jordanische Armee, gibt es dazwischen eben Kriegsgebiet, wo niemand hineingerückt ist, das umkämpft war, Pufferzone. Und genau in diesem völkerrechtlichen Niemandsland liegt mein Kloster.
Ein Ort also, der wie geschaffen scheint, selbst eine Art Pufferzone im Nahostkonflikt zu sein. Regelmäßig kommen Delegationen aus aller Welt, um in der Domitio-Abtei Gespräche mit Israelis und Palästinensern zu führen. Und die christliche Gemeinde, die Pater Nikodemus als Seelsorger betreut, wohnt im israelischen Tel Aviv genauso wie im palästinensischen Ramallah. Er selbst kenne das Leid auf beiden Seiten, sagt Nikodemus, Genau deshalb könne er neutral bleiben.
Im Gazakrieg, das war für mich eine sehr, sehr einschneidende Erfahrung, wo ich eben oft in Tel Aviv war und mit meiner Gemeinde in die Raketenschutzbunker geflohen bin, vor dem Raketenterror der Hamas, und gesehen habe, wie Mütter einfach ihr kleinen Kinder ans Herz drücken, einfach Angst hatten vor den Raketen. Und ich kurz danach im Gazastreifen war und dort mir die Mütter erzählt haben, wie sie halt mit ihren Kleinkindern in die Porphyriuskirche geflüchtet sind und wirklich Angst hatten vor dem Bombardement der israelischen Armee. Und diesen Blick würde ich mir wünschen, in dem anderen wieder den Mensch zu sehen, das menschliche Antlitz. Auch der andere hat sein Leid.
Diesen Blick möchte Pater Nikodemus mit seinem Buch »Zuhause im Niemandsland« schärfen. Er orientiert sich dabei an den häufigsten Fragen, die ihm von Klosterbesuchern gestellt werden. Persönlichen, wie »Warum glauben Sie?«, genauso wie politischen, etwa jene danach, ob der wachsende Einfluss der vielen, auch gewalttätigen Religiösen ein Problem für den Frieden sei. Nikodemus hat für diese einen eigenen Begriff geprägt, Hooligans der Religion.
Jeder gesunde Fußballfan würde sagen, nein, also wir fiebern mit der Mannschaft, wir fiebern mit dem, was auf dem Platz geschieht. Die Hooligans kommen doch nur, um in der dritten Halbzeit sich die Köpfe einzuschlagen. Für die ist doch der Fußball eigentlich nur so ein Trittbrett, um eigentlich ihre Aggression auszuüben. Diese Menschen, die das verüben, diese Gewalt, für sie ist Religion die billige Antwort auf die Frage, warum ist diese Welt so kompliziert? Die wissen ganz genau, was Gott für sie ist. Die wissen ganz genau, was Gott von ihnen will. Da ist eben Schublade auf, Gott rein, Schublade zu. Die machen mir eher Angst.
Denn die Gewalt gegen Andersgläubige, auch gegen Christen, nimmt in Jerusalem zu. Regelmäßig werde er auf der Straße angespuckt, schreibt er, Kirchen und Klöster mit Graffitis beschmiert. 2014 wurde ein Brandanschlag auf die Domitio-Abtei verübt, 2015 ein weiterer auf das Priorat Tapka am See Genezareth, das ebenfalls zur Abtei gehört. Die mutmaßlichen Täter, extremistische Juden. In Pater Nikodemus' Text schwingt daher die Bitterkeit mit, der Ärger darüber, dass der Staat Israel nicht mehr zum Schutz der Christen tut.
Das heißt tatsächlich, gewisse Sicherheitsmaßnahmen, die wir schon seit längerem fordern, die uns schon seit längerem zugesagt wurden, stehen immer noch aus. Wir haben vor über zwei Jahren Überwachungskameras auf dem Zion versprochen bekommen. Wir warten noch heute darauf.
Dass er diese Bitterkeit zulässt, macht aber die Stärke dieses Buches aus. Pater Nikodemus' Blick ist erkennbar vom Wunsch nach Frieden geprägt, bleibt aber realistisch. Trotzdem ist dieses Buch aber vor allem eine Liebeserklärung an Jerusalem. Eine Stadt, die sich nicht schöner macht, als sie ist, die ihre Narben nicht verheimlicht, die aber für ihn, wie für viele Christen weltweit, immer ein Sehnsuchtsort bleibt.
Eine Stadt, die 4000 Jahre Geschichte auf den Buckel hat, diese 4000 Jahre auch an allen Enden und Ecken dieser Stadt zeigt. Und eben in dieser Stadt, in diesem Chaos, Gott suchen zu dürfen, ist für mich eigentlich ein großes Geschenk.
Ein Beitrag von Jan Ehlert. Das Buch von Pater Nikodemus Schnabel, Zuhause im Niemandsland, ist im Herbig Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Es ist schon eine ungewöhnliche Ausstellung, die da am kommenden Freitag in Hannover eröffnet wird. Widmet sich doch die Schau im säkularen Landesmuseum keiner geringeren als der jungfräulichen Gottesmutter und Himmelskönigin Maria, kurzum Madonna. Spannend dürfte dabei nicht zuletzt die Frage sein, wie der moderne Kunst- und Kulturbetrieb die Ikone des Christentums in Szene setzt. Als Schirmherrin für die Marienschau in Hannover konnten die Veranstalter zudem Margot Käßmann gewinnen, die wiederum auf ihre Weise das Frauenbild in der evangelischen Kirche mitgeprägt hat. Keine Frage, Maria bewegt, fasziniert und hat auch die Musikwelt bereichert. Nicht nur Madonna kann davon ein Lied singen. Karin Schionara über die große Sonderausstellung im Landesmuseum Madonna, Frau, Mutter, Kultfigur.
Ja, ich glaube, alle Frauen, die irgendwie dem Christentum angehören, aber vielleicht sogar auch noch weit drüber hinaus, tragen ein Stück Madonna mit uns herum. In gewisser Weise auch als Last und Bürde, denn es wurden ja dann mit der Erhebung Marias zur Theotokos im Jahr 431 auch bestimmte Elemente, bestimmte Tugenden mit ihr verbunden. Und diese Tugenden wurden doch sehr stark in allen Jahrhunderten, aber auch noch in der Gegenwart, auf das Frauenbild an und für sich übertragen.
Maria, die Gottesgebärerin. Museumsdirektorin Katja Lempke spricht von Traditionslinien. Denn in der Sonderausstellung Madonna, Frau, Mutter, Kultfigur geht es um Bilder der Gottesmutter Maria. Deren Anfänge reichen weit in die Antike zurück. Bis in die Gegenwart hinein werden diese Bilder immer wieder neu gedeutet, idealisiert, oft verkitscht oder auch in Frage gestellt. Etwa von Madonna, der Queen of Pop, mit ihrem Kulthit.
Wir haben in dem ersten Teil unserer Ausstellung eine Reihe von Muttergöttinnen aufgestellt, die wir hier vorstellen möchten. Nicht in dem Sinne, dass sie jetzt direkt das Marienbild beeinflusst haben. Wir können es nicht beweisen, aber wir sehen eine ganze Reihe von Traditionen. Eines zum Beispiel, bis heute hin werden Marienfiguren ja für Prozessionen bekleidet. Sie bekommen Gewänder. So etwas hat es schon in der Antike gegeben. Also Figuren, die bekleidet wurden und dann auch in Prozessionen getragen wurden.
Auch daran erinnert die Schau im protestantisch geprägten Norden. Maria. In der katholischen Kirche wird sie als Jungfrau, Gottesmutter und Himmelskönigin verehrt. Auch evangelische Christen lassen sich von ihrer Glaubenskraft und Mutterliebe berühren, betont die Theologin Margot Käßmann. Die Botschafterin des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland für das Reformationsjubiläum 2017 hat die Schirmherrschaft der Ausstellung übernommen.
Ja, auf jeden Fall ist Maria evangelisch, genauso wie sie katholisch ist. Sie lässt sich nicht vereinnahmen. Mir ist aber wichtig, deutlich zu machen, die Evangelischen haben auch einen Zugang zu Maria. Gerade die feministische Theologie hat Maria ja sehr stark wiederentdeckt. Und ich finde es schade, wenn wir sagen, Maria gehört nur einer Konfession. Nein, nein, die ist schon für alle da.
Seit 2000 Jahren inspiriert Maria die Kunst, die Literatur und die Musik. Auch der Reformator aus Wittenberg gehörte zu ihren Fans.
Na, Martin Luther tat sich nicht schwer mit Maria. Sie ist eine starke Frau. Die Rolle, die in den Evangelien vermittelt wird, zeigt, dass sie bei Jesus bleibt und dass sie am Ende die ist. Und das ist das Marienbild, was viele doch sehr immer wieder anrührt. Die Pietà, die Mutter, die den sterbenden Sohn oder den toten Sohn im Arm hält. Das ist schon auch eine emotionale Figur, mit der sich viele Frauen, viele Mütter auch im evangelischen Bereich identifizieren.
Das ist uns auch ganz wichtig, immer wieder zu zeigen, welchen Zusammenhang es gibt zwischen der verehrten Figur, die zunächst im Mittelalter so abgehoben erscheint und dann aber eben immer mehr auch zur Auseinandersetzung reizt, bis eben zur Gegenwartskunst, wo wir sehen, wie die Künstler sich und gerade auch Künstlerinnen an diesem Thema ganz stark reiben.
Museumsdirektorin Katja Lemke etwa weist auf eine Arbeit des hannoverschen Künstlers Kurt Schwitters hin, der Raphaels berühmte Sixtinische Madonna als Bildvorlage nutzte und sie mit Zeitungsausschnitten überklebt hat. In der Sonderausstellung wird deutlich, es geht um Schnittstellen und ein Crossover der Stile. So inszeniert sich etwa die Gegenwartskünstlerin Julia Krahn in ihrem Selbstporträt als Madonna ohne Kind im Arm. Sie verweist auf das biblische Bild der heiligen Familie und auf die Kinderlosigkeit vieler Frauen heute. Das Bild von Maria hat viele Facetten.
Dazu gehört eben etwa das Thema Keuschheit, das Thema Reinheit, also das Vorbildhafte schlechthin, die Treue, alles Dinge, die in dieser sehr starken Idealisierung auch dazu geführt haben, dass eine gewisse Lebensfremdheit entstanden ist. Und ich würde sogar fast behaupten, dass die protestantischen Frauen mehr Maria in sich tragen, was diese Tugenden angeht, als die katholischen.
Die evangelische Theologin Margot Käßmann setzt andere Schwerpunkte.
Wir müssen sagen, dass die Jungfräulichkeit im sexuellen Sinne für evangelischen Glauben nicht so entscheidend ist. Wir sagen, das Entscheidende ist die Auferstehung, also dass der Tod nicht das Ende war, das letzte Wort hatte. Und dass Liebe, eine auch Sexualität, eine gute Gabe Gottes ist.
Maria als Brückenbauerin. Welche Rolle könnte die biblische Figur künftig für die Ökumene spielen?
Ich kann mir vorstellen, dass Maria durchaus verbindend ist. Das habe ich schon erlebt bei Weltgebetstagen der Frauen beispielsweise, bei denen Maria im Zentrum steht. Und bei Diskussionen unter Frauen ist Maria, denke ich, sehr verbindend. Sie war eine Frau, die großen Mut bewiesen hat in der biblischen Geschichte. Und so viele Vorbilder als Frauen in der Kirche und in den Kirchen haben wir dann nicht.
Karin Cionara berichtete. Die Ausstellung in Hannover wird am kommenden Freitag eröffnet und endet dann am 14. Februar. Um Kunst, Kultur und das Christentum geht es heute auch im Forum am Sonntag hier auf NDR Info ab 17.05 Uhr. Der Titel der Sendung: Gott wohnt auch im Wattenmeer, wo sich der Glaube neu in Szene setzt. Und mit diesem Hinweis endet Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon wünscht Florian Breitmeier Ihnen noch einen angenehmen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.